Heute bei Was ist los zu Gast? Annette Postel. Sie kommt eigentlich, ja, kann man sagen, von der Pfalz. Aus Edenkoben, ne? Oder die, ja, die Richtung. Ne?
Aber südliche Weinstraße.
Südliche, genau. Weinstraße. Hat aber auch sehr lange in Karlsruhe gelebt, gewirkt und ja, wirkt jetzt eigentlich noch nach überall, kann man sagen. Ne?
Ja, als Künstler ist man ja überall.
Genau.
Als Musiker.
Ja, jetzt habe ich sie nur angekündigt, wo sie herkommt. Ich meine, sie singt Chanson, sie macht Oper, sie macht Musikkabarett. Aber wirklich sehr, sehr vielseitig. Da werden wir jetzt gleich drauf zu sprechen bekommen. Herzlich willkommen bei Was ist los?
Hallo, danke.
Ja, schön, dass du da bist. Hab dich ja auch eigentlich so richtig angekündigt, oder?
Ja, Oper stimmt nicht mehr. Oper mache ich nur noch als Quatsch. Opernparodie.
Ja, Quatsch, Opernparodie.
Genau, Opernparodie.
Aber das ist ja auch was Besonderes, da werden wir auch zu sprechen kommen. Ich habe es ja eben schon gesagt, Pfalz und Karlsruhe. Wenn man jetzt die Pfälzerin fragt, wie viel Partnerin oder wie viel Karlsruherin steckt denn noch in dir? Weil wenn man, du hast ja gesagt vorhin zu mir, der Partner ist Partner und wenn man 10 Jahre in Karlsruhe gewohnt hat, wie viel Partnerin steckt da noch in dir?
Ich trenne ja gar nicht in Pfälzer oder Badener oder Württemberger. Also Karlsruhe ist sicher noch Heimat und das Tollhaus ist auch mein Premierenhaus. Insofern ist mein Beruf sehr mit Karlsruhe verbunden und auch so drumherum. Also meine Agentur sitzt mittlerweile in Köln, das ist wo ganz anders.
Ja,
aber in Köln habe ich jetzt gar nicht so die große Verbindung. Es ist tatsächlich Baden-Württemberg, wo ich sehr viel auftrete. Und dann immer mal so mal, also ich in Rostock war ich und dann mal Berlin und
ja,
mal.
Klar.
Aber ansonsten ist es wirklich mehr der Bereich, in dem ich ja auch 10 Jahre gelebt habe. Ich war ja 10 Jahre in Karlsruhe und das ist schon eher meine Stadt als zum Beispiel Mannheim, wo ich studiert habe. Da bin ich nicht so warm geworden. Also okay. Karlsruhe, ja, da sind auch ganz viele Freunde.
Kann man schon sagen, rechtsrheinisch und linksrheinisch so.
Ja, gut, wir sind ja im Grund ein Gebiet. Wir sind natürlich alles... Hüben und drüben, wir haben die Rheinebene und das ist ein Grundspiel, die verkehrt.
Da, wo es tolle Klima ist und der gute Wein
genau.
gibt.
Genau, ne? wir haben alle guten Wein, sind alle lustig. Pfälzer sind ja auch berühmt dafür, dass sie permanent irgendwie Musik machen. Und als ich an die Musikhochschule in Mannheim ging, hieß es gleich, was, du bist aus der Pfalz? Das ist ja nicht. Also, ja,
und, deswegen,
und hier auch.
Deswegen St. Dialekt.
Ja, genau. Das Badisch, das geht ja auch.
Ich habe ja auch mal in Mannheim gearbeitet gehabt und da habe ich dann auch gleich hier Kurpfälzisch oder wie auch immer das dann gleich geschwätzt. Ne?
Und das ist wirklich ein Gebiet und wir waren ja früher, war die Pfalz, gehörte ja auch eigentlich mit zu, ja, Kurpfalz war es eben.
Genau.
Ne?
Du hast auch eine klassische Musikausbildung. Kann man auch sagen, man kann nicht sagen, sondern Musik ist dein Beruf, deine Berufung.
Ja,
weil es dreht
mein
sich
Beruf
bei dir,
und meine Berufung.
Dreht sich ja alles um Musik. Erzähl mal ein bisschen.
Hat was, schon immer.
Ja, aber erzähl mal ein bisschen was so von deiner Anfänge oder deinem Werdegang, weil ich habe gesagt, klassische Ausbildung.
Wie kommt man dazu?
Wie kommt man dazu, genau.
Also, das erzähle ich ganz gern in meinem Programm Die Postel jubiliert. Da mache ich so einen Rundumschlag auch und da kommen ganz viele meine Verwandten vor, denn ich habe zuerst gesungen und dann gesprochen. Das hat meine Oma immer behauptet.
Okay.
Und ich bin tatsächlich immer an den Weihnachtsfeiern auf dem Tisch und habe gesungen oder habe getanzt. Also ich war immer schon so Selbstdarsteller, schaut mir zu. Und bin heute noch gerne in... Jetzt bringe ich schon alles zum Wackeln her. Jetzt bin heute noch gerne Witzeerzähler in meinem Freundeskreis. Also ich stand schon immer so ein bisschen auf der Bühne, auch gerne. Und mein Vater war ja Pfarrer. Und der hat ja dann auch, der hat immer das große Wort geschwungen und der war Umweltpfarrer, also war wirklich was ganz Spannendes. Ganz toller Mann, ist leider schon tot. Aber der hat auch eben, der konnte einfach auch reden und konnte darstellen. Er war auch sehr musisch und sehr musikalisch. Meine Mutter auch. Und so fing das an. Also ich habe schon sehr früh, mal gerade überlegen, was ich zuerst gelernt habe. Ich glaube, ich habe zuerst Klavier und dann Gitarre und dann Orgel oder irgendwie auch zeitweise alles gleichzeitig. Dann habe ich sehr früh gesungen schon. Also ich hatte schon im Kinderchor Soloauftritte, weil ich halt immer, ich will und ich habe keine Ahnung.
Klar.
Und dann habe ich Musik studiert. Ich wollte eigentlich zuerst Kunst studieren, also Kunstlehrer. Und vielleicht Biologie hätte mich noch interessiert. Das habe ich im Abi gehabt. Da gab es gar keine Musik. Und dann später bin ich doch auf Gesang. Ich hatte schon eine Mappe fürs Kunststudium und dann bin ich doch auf Gesang umgesprungen, weil ich die ganze Zeit ja Gesangsunterricht hatte und die Stimme hat sich dann eben nochmal so kurz vorm Abitur nochmal ein bisschen entwickelt, sodass ich mich getraut habe. Genau. Und dann habe ich in Mannheim vorgesungen und dann habe ich Gesang studiert. Aber schon vorher habe ich mich immer für so 20er Jahre interessiert. Mhm. Also mein Opa hatte so Schellackplatten.
Ja.
Das war damals ja schon, gab es ja schon eigentlich gar keine Schellackplatten mehr. Die waren schon auf normale Platte gepresst, aber das war diese Musik der 20er Jahre und da hat er mit uns drauf getanzt, also mit unserer kleinen Stoppels. Und das war, glaube ich, schon sehr prägend. Also diese Musik Charleston, O'Donna Clara, das singe ich heute noch. Da habe ich als Fünfjährige drauf getanzt. Und das ist irgendwie ganz nett. Ja, und dann habe ich Kirchenorgel gemacht und dann habe ich Kirchenchor auch dirigiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ja, also insofern bin ich tatsächlich erst mal über die Kirchenmusik auch so in die Musik gekommen, aber auch gleich über die Unterhaltungsmusik eben von diesen tanzbaren 20er-Jahre-Sachen.
Du singst aber Chansons. Was ist denn das genau? Viele wissen bestimmt
nicht. Genau, was ist ein Chanson?
Klingt Chanson. Schon so
das französisch. Klingt französisch. Und ich werde auch ganz oft gefragt, ob das jetzt ob ich nur französisch singe.
Genau. Deutsche Chansons.
Genau. Also Chanson heißt ja auf Französisch Lied. So, das ist erstmal das. Aber das, was ich mache, ist eigentlich Deutsch. Das sind nämlich die 20er Jahre Schlager. Die nennt man aber auch Chansons. Und somit hat es angefangen. Also mit diesen 20er Jahre Schlager, die kennt man eigentlich alle noch. Die haben ganz viele Namen, so O'Donna Clara, ich habe dich tanzen gesehen. Oder auch Egon, ich habe ja nur aus Liebe zu dir. Also das kennt man noch von der Oma und dem Opa. Die sind bekannt. Und damit fing es bei mir so an. Und irgendwann habe ich gemerkt, da gibt es noch viel interessantere, zum Beispiel der Georg Kreisler, der war in den 70er Jahren dann. Ja. Ich habe den auch kennengelernt, der hat mich total unterstützt. Der hat gesagt, was, da hat jemand Stimme und Witz, das muss man zusammenbringen und so. Und der hat mich sehr, wirklich ganz toll unterstützt. Und ja, Chanson heißt in einer sehr schönen Übersetzung, die ich sehr mag, das intelligente Lied.
Mhm. Okay.
Also dieses deutsche Chanson. Und das ist oft 20er Jahre geboren aus aus dem Brettellied, ein bisschen Jazz ist dabei, viel Filmmusik ist dabei, ganz oft Witz, viel Kabarett.
Okay.
Dann kam natürlich auch die Brecht-Weil-Sache, also das kritische Lied, das politische Lied. Das gehört alles zu Chanson.
Okay.
Jetzt habe ich es vergessen, ich habe nämlich ein Buch über Chanson geschrieben. Was ist ein Chanson, wie interpretiere ich es? Und ich mache eine besondere Art Stimmbildung, die sehr über die Logopädie geht und da im Chanson, das ist wie eine kleine Oper. Also das sind oft so Geschichten erzählt oder man muss auch oft die Stimme ein bisschen verstellen und verschiedene Farben bringen. Wie mache ich das, ohne dass ich meiner Stimme schade? Jetzt habe ich es vergessen.
Das ist ja ganz wichtig, gerade mit der Stimme. Ne?
Ja.
Aber nochmal zu einer anderen Frage. Du machst auch Opernkomödie. Ne?
Genau, da bin ich auch die Einzige, die schon Quatsch macht.
Ja.
Genau.
Was kann man da drunter verstehen?
Also,
veralberst du da ein bisschen so die Klischees der Oper?
Also darüber erzähle ich natürlich schon, aber man merkt schon, dass ich die Oper ja auch sehr liebe. Aber man kann sich auch so lustig, wunderbar lustig drüber machen, über dieses Divengehabe oder da gibt es ja wirklich Kämpfe auf der Bühne. Also meine Gesangslehrerin an der Hochschule, die war verschrien, war eine ganz tolle Frau, eine echte Diva, aber die war damals schon 65. Und die soll ihrer Konkurrenz auf der Bühne auf der Schleppe gestanden haben, bis die auftreten musste und dann ist der zerrissen. Die ist nicht runter von der Schleppe. Die haben wirklich einen Zickenkrieg gemacht und darüber wurde ein Schauspiel geschrieben. Das hieß die Primatonnen.
Okay.
Und das fand ich so witzig, was es dafür, ja, da gibt es schon Mobbing eigentlich. Heute sagt man Mobbing dazu. Ich denke, da ist sehr viel Konkurrenz.
Ist ja fast wie beim Rap manchmal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das bei der Oper aussieht.
Ja, und die Musik ist natürlich riesig groß und richtig wunderschön. Und da kann man natürlich lustige Texte drauf machen. Also, und ich weiß noch, einer, der ist ganz oft auf YouTube zu sehen, der heißt Die Königin der Nacht oder Die Sängerin. Und da singe ich darüber, dass die Sängerin unter mir, die jetzt irgendwie in meiner Wohnung unten unter mir wohnt, dass die den hohen Ton nicht kriegt bei der Königin der Nacht. Und weil mir aufgefallen ist, als ich in der Oper war und hab die Zauberflöte gehört, dass alle Leute nur angespannt waren, kriegt die jetzt den hohen Ton, als wäre das Wichtigste der Welt. Und darüber habe ich eben ein Lied gemacht und das ist ganz lustig geworden. Ja, oder ich habe die Carmen, das ist auch Oh, da habe ich dir was hingelegt. Die Carmen, das ist eigentlich meine berühmteste Comedy-Nummer. Mhm. Da bin ich eigentlich ich, aber ich habe so eine Brille auf, ja. Eine typische Comedy-Brille. Mhm. Und die Carmen, die singt auf diese berühmte Melodie, Carmen, ach, warum bin ich nicht die Carmen, die jeden Macho-Mann haben kann? Und die ganze Zeit hat sie halt die Brille, sie sieht halt schlimm aus und dann erzählt sie, was alle, wie schlimm sie ist. Und die geht dann nachts durch den Park und überfällt die Männer. Ja. Und das ist eine Anti-Carmen. Und sowas mag ich immer gern, wenn die Oper was darstellt und ich mache quasi einen Anti-Text drauf. Das habe ich schon immer gern gemacht.
Entwickelst du deine Programme selber oder hast immer. Du ein Team?
Nee, alles super. Alleine.
Also ist ja heutzutage trotzdem nicht selbstverständlich.
Grad, nee, die meisten haben Teams,
wenn man jetzt, oder Ghostwriter ist ja jetzt nicht verschrien. Ich meine, ich sehe es ja selber auch. Ob es jetzt in der Musik ist oder Popmusik, da ist ja überall ein Team dahinter. Oder bei ich weiß jetzt sogar Ghostwriter, das hört sich schon so negativ irgendwie an. Aber gerade so die große Comedy-Leute auch, die haben alle ihr Team, oder Leute, die schreiben. Aber
ich finde das ein bisschen zwiespältig. Also es gibt Kollegen, und in der Kleinkunst ist es eigentlich gang und gäbe, dass man sein Zeug selber macht. Mhm. Wenn das jetzt ins Fernsehen geht, verstehe ich das, dass du nicht jeden Tag neu produzieren kannst. Natürlich. Da brauchst du schon Ideen. Aber es gibt mittlerweile Kollegen, die sind gar keine Kollegen. Das sind nämlich gar keine Kabarettisten mehr. Sondern
Marionetten.
Das sind Schauspieler. Die spielen einen Text, den sie nie geschrieben haben. Das wäre nicht meins.
Ja,
da habe ich auch keine Ehrfurcht vor. Also ich habe ganz viele Kollegen, vor denen ich niederknie, weil sie dann tolle Ideen haben. Gerade im Kabarettbereich. Das Tolle ist ja in der Kleinkunst, da lernt man so viele Leute. Ich habe die ganzen Alten noch gekannt. Also der Kreisler ist ja, der wäre jetzt 100 dieses Jahr. Ja. Oder Dieter Hildebrandt. Ja. Mhm. Die ganzen großen, tollen Kabarettisten und Musikkabarettisten, die haben natürlich alles selber gemacht. Also, das meiste.
wie kann man denn junge Menschen für Oper begeistern? Weil ich selber war jetzt leider noch nie in der Oper.
Sagen mir viele Leute. Und das Nette ist, und das ist nicht gelogen, nach dieser Opern-Comedy-Show kamen öfter mal Leute, die sind offensichtlich gezwungen worden, da reinzugehen. Und die kamen und haben gesagt, ich war noch nie in der Oper, aber jetzt gehe ich.
Okay.
Weil sie gesagt haben, ach, wenn die Musik so wirkt, die ist ja emotional. Also da kommt ja kein Popsong ran, so emotional ist ja die Oper. Ja. Und dann, wenn da noch ein Text darauf ist, wo man lachen kann, das trifft eigentlich wirklich alle. Das ist wirklich was Schönes.
Aber was sage dann wieder die Opernfans,
deine Show gehen? Da gab es auch am Anfang. Beleidigt? Manche waren beleidigt, ja. Manche waren beleidigt. Die haben dann gesagt, die Oper darf man gar nicht, das ist hehre Kunst, die darf man nicht parodieren. Dann denke ich, man darf sie nicht kaputt machen. Also deswegen soll man auch nur parodieren.
Mit Respekt.
Ja, man soll auch parodieren, was man kann. Also wenn ich jetzt nicht singen könnte, sollte ich es lieber nett machen. Ja, dann muss ich halt was anderes machen. Aber ich denke, ich singe anständig, ich mache einen anderen Text drauf. Es ist nicht bösartig und es ist wirklich zum Lachen, weil da auch natürlich so Eitelkeiten rausgestellt werden. Und ich finde nicht, dass man Oper nicht veräppeln sollte, weil manches... Es geht ja gar nicht um die Musik, die man veräppelt. Manchmal ist es der Text. Und wenn man sich die Texte von Wagner anhört, Walla la Vaya, also dann denke ich, oh, was hat er eigentlich genommen? Das ist doch dann auch völlig in Ordnung, einen anderen Text mal drauf zu machen.
Ja, klar. Zum Thema Stimme jetzt. Du kannst über 4 Oktaven.
Ich konnte mal.
Okay, du konntest mal über 4 Oktaven. Das ist schon auch...
Das ist extrem viel.
Ja.
Aber dazu gehört auch ganz hohes Quietschen und unten ganz tiefes Grummeln. Also normal macht man so 3 Oktaven.
Können wir mal so ein Quietschen hören?
Früher ging es noch höher. Also ich war früher Koloratursopran. Da ging es. Und jetzt werde ich immer tiefer. Man wird ja auch nicht jünger. Aber das ist ganz schön für den Jazz. Da kann man dann viel schöner Jazz singen.
Okay.
Das ist auch gut.
Du hast auch mal den Bundeswettbewerb im Gesang Chanson gewonnen.
Genau, damit fing so ein bisschen auch das Berufsleben an.
Okay, erzähl mal da ein bisschen was.
Das war spannend. Ich bin da hingegangen. Damals gab es überhaupt keine Ausbildung für Chanson. Heute kann man das, ich glaube, man kann Chanson auch studieren und auch diese Kleinkunstart kann man studieren in der Folkwang Hochschule. Das Bochum, gell? Ja, glaube ich.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja. Und auf jeden Fall, es gibt mittlerweile Hochschulen, die das anbieten. Und ich habe jetzt selbst an der Musikhochschule Karlsruhe auch einen Kurs gegeben als Dozentin. Okay. Also mittlerweile ist es in die Hochschulen gekommen. Mhm. Man darf Chanson lernen. Ich habe das noch nicht gehabt. Und dann bin ich, habe ich
du
mich
angemeldet. Pionierin.
Ich war
mit dabei.
Pionierin. Genau. Und dann habe ich mich angemeldet bei diesem Wettbewerb, weil ich einfach wissen wollte, wer macht denn noch Chanson? Was ist Chanson? Was gehört alles dazu? Gibt es da noch lustige Sachen? Gibt es noch Chansons außerhalb der 20er Jahre? Und wie? Ja, da gibt es ja ganz tolle. Und es gibt ganz viel moderne. Pigor und Eichhorn ist ein fantastische moderne Chansons. Viele Liedermacher-Lieder. Also ich würde auch sagen, was der Konstantin Wecker macht, ist ganz viel Chanson. Ich glaube, es würde er auch selber sagen. Mhm. Und ja, also Chanson ist eben sehr groß. Und als ich diesen Wettbewerb gemacht habe, wollte ich eigentlich immer nur Kollegen kennenlernen, Literatur kennenlernen, sie ausquatschen, wo kann man denn auftreten? Mhm. Schluss hatte ich den ersten Preis und ich hatte es nicht erwartet. Mhm. Aber ich habe Freundschaften da draus.
Also das ist auch ganz wichtig.
Es war total schön.
Du bist auch Dozentin für physiologische Stimmbildung.
Ja, genau. Das ist diese Stimmbildung, von der ich gesagt habe, dass die sehr logopädisch ist, weil man macht doch sehr viel Quatsch auf der Bühne.
Ja, und, dass man sich die nicht kaputt macht, die Stimme.
Ich hatte eine Schülerin in einem Chansonkurs und die hat ein Lied von Adele gesungen. Und das fand ich schon mal interessant. Und dann habe ich mir Adele angehört und dachte, Mensch, tolles Lied. Und auch interessante Stimme. Und dann dachte ich, aber stopp, die macht was. Sie macht sich kaputt mit der Stimme, wenn sie so weiter singt. Weil die drückt drauf, macht viel zu viel Kraft, geht nach vorne, drückt. Und ich meine, die Stimmbänder sind so groß, musst du wissen. Die sind nur so klein wie, wie der kleine Fingernagel. Und dann denke ich so, oh Mensch, die macht sich doch kaputt. Und dann lese ich über ihr Wikipedia-Eintrag, dass die gerade alle Konzerte absagt, weil sie Knötchen hat. Ja. Also das wundert mich, weil eigentlich müsste jeder das hören, dass die auf ihren Stimmbändern zu sehr drauf gekratzt und gedrückt hat. Und das ist so schade. Und dass man das nicht macht.
Dass man es ihr nicht gesagt hat.
Ja, das verstehe ich. Und die haben, ich meine, die hat ganz tolle Sachen gemacht und da haben sie es so beworfen mit Preisen, aber keiner hat ihr gesagt, Mädel, machst du deine Stimme
kaputt. Ist ja ganz wichtig, dass man da auch richtig trainiert oder unterschiedliche Atemtechnik und...
Nein, dass man sich entspannt. Das Problem ist, dass die Spannung so groß ist, dass die Stimmbänder so unter Spannung stehen, dass die trocken werden. Und wenn du dann drauf rumkratzt und das sind ja Schleimhäute und wenn die nicht nass sind, das kennt man ja auch, was weiß ich, wenn dir den Mund austrocknet, kannst du auch nicht mehr sprechen richtig, ja? Also... Stress übrigens, ne? Bei Stress, Mund fällt trocken, gibt's. Und das ist bei den Schleimhäuten auf den Stimmbändern natürlich noch viel schlimmer. Mhm. Und dann wirst du heißer, dann wird's irgendwann, reibst du quasi auf dem Fleisch, dann gibt's Knötchen. Also das ist, und da habe ich auch gedacht, ja, ich bin sehr froh, dass ich diese Stimmbildung gefunden habe. Das ist ein Institut, das Lichtenberger Institut bei Darmstadt. Und die haben mit der TU Darmstadt untersuchen die Stimme. Mhm. Und dann kriegst du raus, was marken die, damit sie schön klingt, damit sie frei klingt, damit sie laut und leise und alles machen kann, hoch und tief. Mal kratzig klingen, aber auch gleich wieder sanft. Was macht man da? Ja, und es geht tatsächlich um Entspannung. Das ist jetzt für mich ganz besonders schwierig, weil ich so ein Temperamentbolzen bin. Aber das habe ich gelernt, dass die Stimme entspannen
braucht. Ganz wichtig, gerade als Berufsmusiker, wenn man die braucht. Ne? Ja. Oder für alle, die mit der Stimme arbeiten.
Ja, genau. Auch Lehrer, jeder. Gell? Mhm. Jeder, der... Du?
Ich jeder? Auch, natürlich. Du hast auch schon einige CDs veröffentlicht. Kommt da mal wieder was oder sehe ich da auch, dass die CD schon ausgestorben
ist? Also das ist ganz interessant. Ich habe gesagt, das war es jetzt mit CDs. In Corona habe ich meine letzten beiden CDs gemacht. Das Tango-Programm haben wir rausgebracht. Und Kurzgeschichten, das war wirklich jetzt ein Corona-Quatsch. So, dann dachte ich, das war's mit CDs. Und jetzt muss man sich was Neues überlegen. Es wird ja viel gestreamt und so. Da verdient der Künstler aber gar nichts. Da fragt man sich, warum macht man das dann eigentlich? Und jetzt nach Corona, bei den letzten Auftritten, habe ich CDs verkauft, wie noch nie. Da habe ich mich wirklich gewundert. Da dachte ich, okay, die Leute wollen doch was
haben. Die wollen was in der Hand haben.
Die möchten was besitzen. Ja, und eine CD ist natürlich auch eine schöne Visitenkarte.
Auf jeden Fall. Dann kann da vielleicht doch noch was
kommen. Ja, also ich warte es noch ein bisschen ab. Was nicht mehr geklappt hat, war die DVD. Das war interessant, weil gerade die Opernkomödie, da kamen die hinterher, ja, sie müssen eine DVD damit machen. Ja. Das muss man sehen. Ja. Das reicht nicht, wenn man das hört. Sie machen so lustige Grimassen, die muss man alle sehen. Super, dann habe ich also irgendwie DVDs gemacht. Gut, das ist jetzt auch schon länger her. Aber mittlerweile habe ich einem Techniker vom Bayerischen Rundfunk hatte ich dann als Dank, weil er so lieb für mich gearbeitet hat, eine DVD in die Hand gedrückt. Was mache ich damit?
Hat kein DVD.
Ich dachte, oh Gott, schenk's deiner Mutter. Also, ja, genau. Ja, also das, ich glaube, das ist ja schwierig.
Was hörst du privat so für Musik?
Ganz viel Tango. ganz viel Jazz, viel alten Jazz, bin ganz großer Ella Fitzgerald-Fan. Und ja, Tango, ganz viel, weil ich auch Tango tanze seit langem. Und das ist so, ich bin ja überhaupt kein schwermütiger Mensch, aber ich glaube, die Musik, die komplettiert mich, weil die so ein bisschen, die ist so dramatisch, das übrigens wie die Oper.
Vielleicht ein bisschen das Gegenteil oder das Gegenstück.
Vielleicht auch, vielleicht, ja. Und ich würde auch sagen, ich bin, glaube ich, eher so ein leichter Mensch und ich liebe ja auch die schwere Opernmusik. Mhm. Ist auch was, was mich komplettiert. Und beides parodiere ich ja jetzt.
Du bist auch in der Jury zum Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis. Wie bist du da reingekommen? Oder
ich habe den mal gewonnen, genau wie der Gunzi. Ne? Also, ja, oder Bülent. Ich habe übrigens zusammen mit Bülent, Ceylan, habe ich zusammen an dem gleichen Tag in Gaggenau den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg gewonnen. Das weiß ich noch, weil damals, wir wollten uns dann unbedingt austauschen und kennenlernen. Und in Gaggenau gab es nichts mehr hinterher. Und dann hat der Bülent gesagt, Annette, wir machen mal eine Minibar leer. Und dann sind wir ins Hotel und haben die Minibar leer gemacht und haben bis nachts um vier gequasselt. Das war so lustig. Und ja, und seitdem haben wir uns immer mal wieder gesehen. Ja. Das war sehr schön, ja.
Ja. Und ja, nochmal zum Thema zurückzukommen, wegen der Jury-Geschichte. Wie läuft das da ab? Oder wäre ich dann noch in der Jury? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Jury geheim ist, aber ich glaube nicht. Also die Heidrun ist in der Jury, es sind viele Veranstalter in der Jury.
Also und, schon aber größer.
Auch, es sind 10 bis 12, glaube ich. Und der SWR ist drin. Und ja, einige Kollegen auch, der Christoph Sonntag ist auch in der Jury. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht, kann ich noch rauskriegen, ob es geheim ist, dann müssen wir es schneiden. Ja, aber ich glaube aber nicht. Und wir sitzen dann drumherum, schauen uns Videos an. Es geht leider nicht über live. Die Zeit hat keiner mehr. Und mittlerweile war ein bisschen traurig, dass das, ich hätte gerne die Leute alle live gesehen. Ja. Aber ich verstehe auch die Argumente von den anderen Jurymitgliedern, die gesagt haben, du, Videokunst gehört mittlerweile dazu. Und wenn du da nicht gut bist, dann schaffst du das andere auch nicht. Also das heißt, auch in der Videokunst musst du quasi deinen Standard haben. Ist so. Ja. Und insofern stimmt es schon. Und wir haben ganz weites Feld ausgepreist. Also wir haben Robeat ausgepreist schon. Oder jetzt auch wirklich Videokünstler. Also Kleinkunst, ja, ist auch ein dehnbarer Begriff. Klar, genauso wie
sehr
Chanson.
Sehr weit gefächert. Ne?
Genau. Ja. Und was ich noch sagen wollte mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, ich habe den 2002 gekriegt und 2001 hat Gunzi den bekommen. Und da wir zusammen die Orgelfabrik in Karlsruhe eröffnet hatten damals und ja, schon alles, das ganze Publikum kam und hat gesagt, ihr zwei müsst was miteinander machen. Das ist ja super. Jetzt seid ihr auch noch beide so blond und dann habt ihr beide den gleichen Preis.
Sein Haar ist halt länger.
Ja, immer. Schon immer. Und dann haben wir im Tollhaus, und das ist 20 Jahre her, haben wir schon ganz früh, also gleich nach dem Preis haben wir dann angefangen, ein Duo-Programm zu machen. Und das, ich meine, jeder von uns hat einen vollen Terminkalender, auch der Pianist, der Joe aus Mannheim, voller Terminkalender. Aber wir schaffen es immer mal wieder, so ein-, zweimal im Jahr. Und es war jetzt die ganze Zeit im Staatstheater Karlsruhe einmal zu spielen oder zweimal zu spielen. Das wird jetzt umgebaut, deswegen haben wir gerade Pause. Aber das ist für uns Kindergeburtstag. Das macht
was
so
ganz Besonderes,
Spaß. Ja, das ist so, ich finde auch Gunzi so grandios.
Ja, also, immer.
Und das macht so, ja, und er singt mit mir, da singt er singt sogar die Sopranstimme und ich den Alt, der Counter, das ist so lustig. Also es macht irre Spaß, ja.
Muss ich mir angucken das nächste Mal.
Unbedingt.
Wenn man aus der Pfalz kommt, dann trinkt man auch sehr viel Wein, oder? Nein. Oder lieber Schorle.
Nein, leider nicht. Ich habe mal beim SWR eine Sendung gehabt, da bin ich eingeladen worden und lauter tolle Weinkenner sind eingeladen worden und Köche und alles. Und ich musste sagen, es tut mir so leid.
Echt?
In meinem Beruf trinke ich den Wein lieber unvergoren, weil ich fahre so viel Auto.
Ja.
Die Stimme, die verträgt Alkohol nicht so gut. Also wenn du mal zu viel getrunken hast, weißt du, wie am nächsten Tag deine Stimme geklungen hat? Die ist nämlich dann, da ist der Schleim weg. Ja, die Feuchtigkeit ist weg.
Da brauchst du nicht mehr über vier.
Da kommst du gar nicht mehr hoch.
Da kommst du nicht mehr hoch.
Boah. Und insofern, Alkohol habe ich mir ziemlich abgewöhnt. Was ich gern mache, ist, ich trinke einen Schnaps, wenn ich irgendwie zu viel gegessen habe. Das mag ich gern. Aber Wein jetzt kommt, dann kommt bei Weißwein manchmal Bauchschmerzen noch dazu. Nee, also Ist nicht schlimm. Sie gucken mich alle komisch an. Ich weiß auch, in dieser Sendung war es dann auch so. Die hätten mich, glaube ich, aber ich habe gesagt, es tut mir leid, aber er schmeckt auch unvergoren gut.
Ja. Wie war das für dich, die Corona-Zeit als, ich sage jetzt mal, ja, hauptberufliche Künstler, Musikerin, ja. Da hat man ja sehr wenige Auftritte und
überhaupt keine.
Ja, ich
also
meine,
nur Stream.
Ja, das Streaming war ja auch nicht das Wahre. Da hat man ja keine Interaktion so wirklich mit dem Publikum gehabt.
Also,
Wie war das für dich so?
Es war eine gute Erfahrung. Ich hatte zum Glück vorher einiges Fernsehen gemacht. Das heißt, diese Streaming-Situation war für mich bekannt und war auch nicht schlimm.
Ja.
Fand ich eigentlich ganz okay. Was komisch ist, du kannst überhaupt nicht durchatmen, weil ja kein Applaus kommt. Normalerweise hast du dann eine Minute oder noch länger Applaus und kannst mal so, was kommt denn als nächstes? Ja. Guckst einen Pianist an und so, naja, super oder so. Und das hast du jetzt nicht. Die Zeit war also aber das lernt man dann auch. Das war eben wie im Fernsehen. Ich war viel zu beschäftigt, als dass jetzt Angst aufgekommen wäre. Wie gesagt, ich hatte vorher auch gut verdient. Also ich hatte ich habe eigentlich zu viel gearbeitet. Und das haben mir ganz viele meiner Kollegen gesagt. Sie haben in Corona gemerkt, dass sie vorher zu viel gearbeitet haben.
Da merkt man dann, wenn man auf Null kommt, dass man weniger hat. Aber ja, da, wie viel es vorher war, ne?
Ja, viel zu viel. Also viel zu viel rum und dann die Show da, am nächsten Tag die Show da. Und ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, zu meiner Agentin, das mache ich nicht mehr. Also genau, es kam nur ganz, ganz kurz mal Angst auf wegen Verdienst, aber ich hatte davor zum Glück ein gutes Polster angearbeitet und für mich war es erstmal Urlaub. Und das war für viele Kollegen, die ich kenne, die haben gesagt, ey, jetzt haben wir erstmal gemerkt, dass wir viel zu viel gearbeitet haben, kurz vorm Burnout viele. Mhm. Und dieser Urlaub, man dachte ja erstmal, es dauert nur 4 Wochen, haha, wir waren ja alle so naiv. Und das war aber ganz gut und in diesem Jahr hatte ich zum Glück ganz viele Projekte. Es kam dann in der Pfalz, ich weiß, ihr Badener hattet noch viel mehr Glück, weil da kam sofort die Hilfe. In der Pfalz war es nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Aber wir hatten Stipendien. Also du musstest was dafür arbeiten, du hast nicht einfach Geld gekriegt. Fand ich aber gut, weil ich war dadurch quasi auch getriggert, was zu tun. Und da habe ich eben Kurzgeschichten geschrieben und die nochmal auf CD gebrannt mit meinem Pianisten Peter Schnur. Das war schön. Und ich hatte endlich mal Zeit für Freunde und für Telefonate und für Briefe und für meinen Garten. Und mein Garten sieht toll aus
jetzt. Dinge, die man schon statt Zeit haben.
Ja, genau. Und für liebe Kinder, Nachbarskinder. Und das war einfach toll. Es muss jetzt nicht nochmal kommen, weil diese Abstände fand ich ganz schlimm. Also zeitweise hast du ja Angst gehabt, deine Mutter zu besuchen. Das fand ich irgendwie ganz gruselig. Ja. Wir haben uns dann immer im Garten, so mit Abstand und so.
Oder wenn der Papa bei mir zum Besuch war, wir haben den KSC geguckt. Um 9 Uhr musst du daheim sein.
Ach so, ja, natürlich. Das war ja.
Aber ich muss gehen in der Halbzeit. Mit Polizei.
Ja, ja, genau, da gab es ja auch kriminelles Zeug.
Das ist schon nicht lange her, aber es ist schon
nicht mehr vorstellen.
So im Hinterkopf, dass man denkt, wie
verrückt war das? Also, wir haben da, ich habe dann was gemacht, das durftest du im zweiten Jahr gar nicht mehr, aber im ersten Jahr wusste ja noch keiner, wie es läuft. Wir haben Abstände auf der Straße gemacht und ich habe meine Nachbarn dirigiert. Ich habe ja mal einen Chor geleitet und meine Nachbarin kam und hat gesagt, machst du das jetzt auch so wie die Italiener, dass du so vom Balkon runter singst? Und dann habe ich gesagt, vom Balkon runter singen? Nee, ich komme runter, komm, wir singen zusammen. Und dann hat sie gesagt, das machen wir doch nächste Woche wieder. Und dann habe ich gesagt, ja. Das machen wir nicht schon wieder. Und dann hat sie gesagt, ich bringe noch andere Nachbarn mit. Und am Schluss waren wir 60 Leute. Was? Die Polizei ist ständig an uns vorbeigefahren, hat immer geguckt, haben die jetzt auch Abstand? Und die Kinder haben auf die Straße dann Blumen gemalt, also auf den Bürgersteig Blumen gemalt, im Abstand von 2 Metern. Und ich immer, und dann bin ich dann immer, ihr müsst auf die Blumen stehen. Und dann haben wir also wirklich cool gesungen und den Abstand, da kam auch das Fernsehen. Mhm. Und am Schluss haben wir den Abschluss vom Seniorenheim gemacht und die haben sich auch riesig gefreut. Mhm. Das war eine schöne Erfahrung. Und weißt du, was toll ist? Ich kenne jetzt endlich mal meine Nachbarn. Ja. Die habe ich nie gekannt. Ich war doch nie daheim.
Ja.
Entschuldigung. Und jetzt habe ich die mal. Und ich bin jetzt unsere Annette.
Schön.
Total schön.
Ja.
In der Pfalz.
Wir sind auch schon beim Ende. Eine Frage.
Ich muss aber noch Werbung machen.
Nee, erst nach der Frage machen wir das zum Abschluss. Eine Frage, die frage ich immer, die ist immer gleich. Und zwar, was ist für dich Heimat?
Heimat ist da, wo Freunde sind, da, wo man geliebt wird, da, wo man gemocht wird. Heimat ist aber auch ein Ort. Also Edenkoben ist jetzt mittlerweile auch Heimat. Mhm. Karlsruhe ist genauso noch Heimat. Mhm. Und zum Teil ist sogar München Heimat, weil mein Lebensgefährte da wohnt. Mhm. Also da überall, wo ich wirklich Freunde auch sitzen habe, mit denen ich mich gerne treffe, wo ich nicht Tourist bin, sondern da ist schon Heimat.
Die Pole.
Ja, und was ganz toll ist, Tango ist Heimat. Also das Tanzen. Und wenn ich jetzt in Köln spiele und gehe hinterher Tango tanzen, da kenne ich jetzt die Leute nicht, vielleicht mittlerweile. Aber du triffst jemanden, der sagt, was, du singst da, ich komme morgen in dein Konzert. Ha, übrigens, übermorgen ist da was, geh doch mal dahin. Mhm. Du bist sofort in der Stadt. Also du wirst sehr eingesogen in eine Stadt. Und das war sogar in Italien so. Das ist auch Heimatgefühl. Also wirklich dieses Willkommen. Mhm. Willkommen sein bei Menschen, das ist Heimat. Mhm. Hoffentlich schaffen wir das dann vielen Menschen auch zu geben.
Hoffentlich.
Gerade in Rastatt hast du ja gesagt, hier sind auch sehr viele Zugezogene, auch aus anderen Ländern. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Mhm. Ich bin eigentlich sicher, dass wir es schaffen.
Jetzt darfst du Werbung machen.
Jetzt darf ich Werbung machen.
Ja.
Ich spiele zusammen mit Norbert Kotschan am Bandoneon, das ist eine Quetschkommode, ich sage auch, das ist ein C-Dur-Expander, den gibt es nur noch in Argentinien. Und mit Bobby Fischer am Klavier spiele ich in Gaggenau am 9. Dezember in der Klagbühne. Und das heißt alles Tango oder was und ist natürlich wieder Quatsch. Aber auch ganz tolle Tango-Musik. Und das gleiche Programm ist einen Tag vorher, nämlich am 8. Dezember in Pforzheim in der im Kulturhaus Osterfeld. Und danach gibt es sogar Milonga. Das heißt, man hört sich den ganzen Abend an, was ist eigentlich Tango und was ist das für ein Quatsch. Und hinterher darf man es tanzen oder zugucken.
Das ist schon eine tolle Sache.
Mhm. Macht auch immer sehr viel Spaß.
Dann wünschen wir dir weiterhin viel Spaß. Natürlich auch Erfolg. Und bleib so, wie du bist.
Dankeschön. Vielen Dank.
Das war Annette Postel aus Edenkoben, aus der Gegend. Bei Wasserschloss.
Man ist überall zu Hause.
Genau. Danke, dass du da warst. Ciao.
Danke.